Du, Andi, es reicht nicht, dass wir einmal pro Woche reden. Wir müssen nochmal ran.
Ja, ich habe gedacht, es ist Länderspielpause. Wir beide sehen uns mal eine ganze Weile nicht, haben ein bisschen Ruhe voreinander. Und nein, es ist Montagabend. Und nachdem wir heute schon den ganzen Tag miteinander gesprochen haben, müssen wir es jetzt auch noch in so Mikros reinmachen. Also, es kann doch alles nicht sein.
Naja, ehrlicherweise haben wir nicht so viel miteinander heute gesprochen. Unsere Meinungen tiefen ausgeführt. Aber wir hatten es ja schon in der regulären Folge angekündigt. Wenn sich auf der Trainerposition etwas tun sollte, und das hatte sich ja abgezeichnet, dann würden wir eine weitere Folge aufnehmen, um darüber reden zu können. Und es gibt definitiv Dinge, über die wir reden müssen. Bevor wir auf unseren neuen Trainer gucken, würde ich aber sagen, gucken wir jetzt auf unseren leider ehemaligen Trainer Daniel Thun. Er wurde, ich möchte fast sagen, erwartungsgemäß entlassen und mit ihm mussten auch Jan Höppner und Manni Stefes gehen, die beiden Co-Trainer. Ja, was bleibt von Daniel Thun? Wenn wir einmal sportlich zurückgucken, er hat uns 2022 übernommen, als wir wirklich am Boden lagen nach der Zeit unter Christian Preußer. Die Mannschaft massiv underperformte und er hat es geschafft, sie wieder ja in die richtige Richtung zu bringen. Ich würde es jetzt nicht so einer absoluten Meisterleistung hochstilisieren, schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass das Team damals sicherlich eine Qualität hatte, von der man erwarten durfte, dass es etwas besser abschneidet als, ich glaube, damals Platz 16, auf dem er sie übernommen hat. Und nichtsdestotrotz hat er es damals geschafft, wieder Energie reinzubringen in einen ziemlich verunsicherten Kader. Und mit ihm ist ja dann auch sehr souverän der Klassenerhalt gelungen. Und wir haben es ja dann noch auf Platz 10 geschafft. Und das war ja, sag ich mal, ein erster guter Schritt unter ihm. Und dann ein Jahr später in der Saison 22/23, vielleicht so ein bisschen das Übergangsjahr, da startete dann Kownacki unter ihm durch, nachdem er zurückgekommen war. Er war ja vor Preußer geflüchtet. Und da zeichnete sich so der Weg nach oben ja unter Thun schon so ein bisschen ab. Am Ende stand, glaube ich, Platz, oh, das habe ich jetzt gar nicht hier aufgeschrieben. Ja, daraufhin folgte dann auch unsere erste Saison. Und
oh ja.
Man möchte sagen, das war sicherlich dann im Nachhinein auch definitiv das beste Jahr unter Daniel Thun, 23/24. Auch natürlich dank großer Qualität im Kader haben wir es geschafft in die Relegation, sind dort natürlich krass gescheitert, auch ins Halbfinale des DFB-Pokals, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Und ja, im Nachhinein kann man vielleicht sagen, dass, und manchmal kann man sich solche Dinge denken, aber will sie sich vielleicht nicht immer eingestehen, war diese Relegation wahrscheinlich so ein bisschen der Knackpunkt unter Daniel Thun. Denn ehrlicherweise muss man sagen, habe ich vorher kaum kritische Stimmen, weder in Bezug auf ihn noch in Bezug auf die Spielweise wahrgenommen. Wobei man eben auch vielleicht sagen kann, dass bis zu dieser Relegation unsere Spielweise nicht so schlecht war, wie sie es zuletzt war. Also und davon, oder da möchte ich auch die letzte Saison mit einschließen. Denn ich fand eigentlich gerade am Anfang, dann noch 22, aber auch in der Saison danach, wo wir halt immer so ein bisschen hinter den Aufstiegsplätzen waren, aber nie so richtig dran, haben wir aber eigentlich einen ganz passablen Fußball gespielt. Ich habe das jetzt nie als so krass defensiv in Erinnerung, wie es teilweise letzte Saison schon war. Und natürlich dann die herausragende Saison 23/24, wo es ja dann auch einfach auch aufgrund der Qualität von Leuten wie Jolles, Engelhardt etc. natürlich dann auch phasenweise ja wirklich großartige Spiele gab. Ne? Diverse 5:0s gegen Elversberg, gegen Nürnberg jeweils auswärts und so. Auch spektakuläre Pokalspiele wie das in Unterhaching. Das war schon so die beste Phase. Ich denke, da gibt es wenig zweite Meinung. Und dann kam irgendwie mit der Relegation, auch wenn wir nicht abgestürzt sind, was ja auch tatsächlich immer eine Option ist, kam aber so ein bisschen der Knackpunkt spielerisch, hatte ich so den Eindruck. Denn das müssen wir uns schon eingestehen. Letzte Saison war es sehr holprig, was die Performance betrifft. Nicht, was die Ergebnisse und die Punkteausbeute betraf, aber zumindest wie das Spiel auf dem Platz so ein bisschen aussah. Und da kann man vielleicht im Nachhinein die Relegation schon als so den entscheidenden Punkt so ein bisschen verorten, wo es sportlich ja nicht mehr vorbehaltlos so richtig rund lief unter Daniel Thun. Tja, und dafür gibt's natürlich Gründe, wenn man darüber nachdenkt. Wir hatten vor allererst die Relegation, die macht natürlich schon was mit den Köpfen. Es gab ja nicht wenige Leute, die sogar eine Entlassung von Thun da gefordert haben. Da frage ich mich aber schon, wie man sowas hätte verkaufen sollen nach so einer herausragenden Saison. Und das, denke ich, war jetzt nicht realistisch. Und der zweite Punkt war ja dann im November die Vertragsverlängerung. Und das wird natürlich jetzt auch gerade bei der Entlassung Klaus Allauf schon heute in der Antrittspressekonferenz von Markus Anfang um die Ohren geschlagen, warum er denn um 3 Jahre mit Thun da verlängert hatte. Aber wenn wir noch beim Sportlichen bleiben, es gab ja immer so ein paar Argumente bei Daniel Thun, unter anderem das Argument der fehlenden sportlichen Identität. Aus meiner Sicht, das haben wir häufig hier hervorgebracht, stimmt das so nicht? Denn ja, es gibt einen Spielstil unter Daniel Thun. Der hat was natürlich mit einer sehr zurückhaltenden, abwartenden Spielweise, mitunter auch sehr passiven zu tun, aber aus einer kompakten Abwehr letztendlich über ein überladendes Zentrum das Spiel nach vorne zu treiben. Was ein bisschen Manko ist, diese Spielweise hat sich 23/24 vor allem natürlich auch darauf gefußt, dass du vorne mit Jollison einen Individualisten hattest, der sehr viel im Alleingang machen konntest. Da war nicht immer der größte Offensivplan der Welt notwendig. Aber es ist nicht so, dass Jollison der Einzige war. Auch Felix Klaus hat da eine durchaus ordentliche Saison gespielt. Und auch andere Leute wie Vincent Vermey beispielsweise oder Shinta Appelkamp dann in der Rückrunde später. Also es ist nicht so, dass es nur auf Individualqualität dann zu reduzieren war. Das Problem ist aber, dass wir diese Leute aus verschiedenen Gründen, entweder waren sie nicht mehr da oder sie waren nicht mehr in der Form oder verletzt, so nicht mehr zur Verfügung hatten. Und dadurch stockte dann schon letztes Jahr das Offensivspiel eigentlich ja ganz, ganz gewaltig. Aber ich will damit nur sagen, da war eine Spielweise. Man kann aber sagen, das Offensivkonzept hat letzte Saison die ersten Risse in sich gehabt. Und das hat sich natürlich jetzt diese Saison dann ein bisschen fortgesetzt. Aber eines der Merkmale von Thuns Fußball war auch immer die Variabilität und die Anpassung an den Gegner. Das wird manchmal so ausgelegt, als habe er keinen klaren Spielstil, weil er natürlich den Spielstil oder die Taktik, die Grundformation auch manchmal nach dem Gegner ausgerichtet hat. Aber tatsächlich ist das meiner Meinung nach auch ein Ansatz, den Trainer haben können. Ein sehr prominentes Beispiel trainiert etwas weiter unten, gerade in Köln relativ erfolgreich. Lukas Kwasniok ist auch zum Beispiel ein Trainer, der sehr stark die Schwächen des Gegners versucht zu bespielen und seine Mannschaft danach ausrichtet. Und darum würde ich diesen sportlichen Vorwurf nicht gelten lassen, dass da eine Identität nicht zu sehen war. Ich lasse gelten, wenn Leute sagen, diese Identität hat mir nicht gefallen. Das hat mir sportlich nicht gefallen. Und man muss ja auch eingestehen, dass gerade das Offensivspiel, wie gesagt, schon in der letzten Saison schwach war und in dieser umso mehr. So, also das nur mal vielleicht einmal sportlich umrissen. Ansonsten haben wir natürlich die ganze Frage des Fürs und Widers um Thun haben wir ja schon beantwortet. Aber noch einmal einfach so diese Rückschau zu machen. Ne? Es gab diese Highlights und diese Momente, die für immer bleiben. Und er hat es auch geschafft, uns, sag ich mal, auf Kurs zu halten. Aber das Schiff hat nie wieder die Geschwindigkeit aufgenommen, die es einmal hatte. Und das ist sicherlich auch ein Teil der sportlichen Wahrheit hinter der Entlassung.
Ja, ich glaube, es fing ja auch schon damit an, tatsächlich, dass wir nach der Relegation, du hast es eben schon mal gesagt, wir wussten gar nicht, warum wir da Tabellenerster waren, so zu Beginn der letzten Saison. Da haben wir viel gepunktet und normalerweise hat man ja eher so das Gefühl, oh, jetzt die Ergebnisse stimmen nicht, aber der Fußball ist wenigstens noch schön und irgendwann wird der Fußball nicht mehr schön und die Ergebnisse stimmen auch nicht. Und bei uns war es fast so ein bisschen andersrum, ne? Also der Fußball war nicht so gut, aber die Ergebnisse haben noch gestimmt. Und diese Welle konnte aber halt irgendwie nicht zu Ende geritten werden und gesurft werden. Und das hat dann, ja, auch dann natürlich im weiteren Verlauf der Saison des letzten Jahres dazu geführt, ja, dass einfach nicht mehr so viel ging und dass halt auch nach hinten aus irgendwie so eine Hemmung da war und dann auch in Magdeburg, obwohl man hätte irgendwie, es ging um alles und da war so eine Hemmung. Ich glaube, das hat sich so über die letzten Monate dann so aufgestaut.
Und das hat sich ja auch in die neue Saison mit rübergerettet, sage ich jetzt mal.
Im schlechtesten Sinne, ja.
Im schlechtesten Sinne, denn genau diese Hemmung haben wir jetzt ja auch zum Beispiel zuletzt wieder gegen Nürnberg in der ersten Halbzeit gesehen, wo man sich schon fragt, ja, was ist jetzt eigentlich der Offensivplan gewesen? Wie soll der Ball ins gegnerische Tor kommen? Und das ist ein Vorwurf, den man Daniel Thun durchaus machen kann. Und den hat er ja, und das ist eigentlich auch die Brücke zu ihm als Person, die hat er ja, wie es seine Art ist, auch durchaus selbstkritisch angenommen. Das war ihm auch klar und er hat nichts versucht, so zu tun, wie es viele Trainer in dieser Branche tun, davon abzulenken eigentlich, dass die Dinge, die er selber macht, so nicht funktioniert haben. Und Leute, die Daniel Thuns Ergebnisse bewerten und auch bewerten, wie es spielerisch unter ihm lief, das sind legitime Bewertungen, aber es gibt auch Leute, die aus meiner Sicht den wichtigen Faktor, nämlich den Menschen Daniel Thun, der für mich als Fan aus einer romantischen Sicht auch wichtig ist als Fortuna-Trainer, den in diese Gleichung irgendwie nicht so mit rein interpretiert. Aber dazu muss ich sagen, mir ist ein Trainer, mit dem ich mich identifizieren kann, dem ich gerne beim Coachen zusehe, zuhöre in den Pressekonferenzen, das ist mir auch wichtig. Das ist vielleicht nicht das Allerwichtigste, aber es ist ein sehr wichtiger Faktor. Und da muss ich sagen, war Daniel Thun einer der herausragendsten Trainer, die ich jemals bei Fortuna Düsseldorf erleben durfte. Und wir durften doch schon ein paar erleben. Ein wirklich ein sportlich stets fairer, eigentlich, also auch selbst bei den blödesten Fragen noch halbwegs vernünftig antwortender Trainer, der nie Anfälle von Arroganz oder Ähnlichem gezeigt hat. Ne, der hatte auch das nötige Selbstvertrauen. Ich finde, das ist ja auch Teil des Ganzen. Aber der viele Dinge toll gemanagt hat, der ja einfach immer den Eindruck machte, dass er also auch so diese notwendige Form von Demut hat, die es aus meiner Sicht auch braucht, um so einen Job auszuführen und eben jetzt, ne, trotz allem guten Selbstvertrauen eben nicht aufgetreten ist, als sei er hier der König und hätte schon dreimal die Champions League gewonnen. Ne, die Typen gibt's halt auch, wo wir gerade über etwas weiter südlich reden.
Ja, so. Nee, Thun als Typ wirklich überragend. Ne? Also ich bin ja auch auf diesen Mitgliederveranstaltungen am Karlplatz. Da war die längste Schlange, um ein Foto zu machen oder ein Autogramm zu bekommen oder ein Wort zu wechseln, war immer bei Dani Thun. Egal welcher Spieler da stand, Thun war der Anziehungspunkt Nummer 1. Und wir haben ja auch beide schon mal, oder ich habe ihn zumindest mal getroffen und ich mega nett und wie du schon sagtest, in jeder Pressekonferenz sehr eloquent, immer super fairer Sportsmann in jedem Interview. Also Flembo hat es, glaube ich, auf X geschrieben, Daniel Thun ist Fortuna Düsseldorf und Punkt. Und das passt halt so. Und das ist eigentlich der traurigste Punkt an der ganzen Sache, ist, dass man wirklich eine so sehr positive Figur und Person aus dem Verein jetzt heraus befördert hat.
Ja, und es ist natürlich auch traurig, weil man natürlich in so einer naiven Romantik sich ja schon irgendwie immer erhofft hat, dass diese Story mit Thun noch ein Happy End am Ende findet, wo wir zusammen die Bundesliga bekommen, die er sich gewünscht hat,
die
wir uns gewünscht haben, dass man es am Ende dann doch noch schafft. Und dass das nun auch nicht mehr möglich ist, ja, also es macht mich traurig und das ist auch mein absolut vorherrschendes Gefühl am heutigen Tag. Ich bin noch nicht im Zustand der Aufbruchsstimmung oder im Zustand der Erleichterung oder so etwas, was sicherlich auch eine Menge Leute fühlen. Das finde ich teilweise auch natürlich dann immer sehr unangenehm. Ich rede jetzt nicht über die Leute, die sachlich argumentieren und auch da valide Punkte vorbringen, sondern Leute, die da einfach gehässig sind. Das findest du wie immer so unter diesen Kommentarspalten oder ne, so dieses endlich ist er weg und so etwas. Und die Leute, die sich aufspielen, sie hätten es ja schon immer gesagt, denen halte ich vor, ja, es ist jetzt nicht gerade absolute Höchstexpertise nötig, um zu sagen, oh, ein Trainer, der muss weg und darauf zu warten, dass er irgendwann entlassen wird, weil das in 90% der Fälle aller Trainer irgendwann der Fall ist. Also da könnt ihr euch gerne selber auf die Schulter klopfen, aber Ich fand es in Ordnung, dass man lange an ihm festgehalten hat. Auch wir haben lange versucht, das Positive zu sehen und diese Geschichte eben auch gerade aufgrund dieser menschlichen Eigenschaften und Vorzüge, die er so hat, nicht so enden zu lassen. Und es macht mich schlicht und ergreifend traurig, dass es so gekommen ist. Und da kommen wir gleich dann noch ein bisschen zu, wie es dazu gekommen ist. Da können wir dann, wenn wir uns den neuen Trainer einmal angeschaut haben, vielleicht am Ende noch ein bisschen was zu unserem sportlichen Vorstand sagen. Aber ansonsten bleibt an dieser Stelle nicht, dass er das jetzt hier hören würde, aber ganz klar uns zu sagen, vielen Dank für alles, Daniel Thun. Trotz der Holprer am Ende, es waren überragende Zeiten. Ich hatte selten so viel Freude mit einem Fortuna-Trainer wie mit dir, mit Daniel Thun. Und du wirst auf jeden Fall fehlen in irgendeiner Form. Und es macht mich sehr traurig, wie es jetzt am Ende ausgegangen ist.
Ja, dem kann ich mich vorbehaltlos anschließen. Es ist echt sehr, sehr schade, dass es jetzt diesen Weg gegangen ist und dass wir nicht zusammen den großen Traum Samstag 15:30 verwirklichen können. Das ist echt sehr bitter.
Tja, aber wie das im Fußball so ist, das hält nie an. Es bleibt wenig Zeit, um innezuhalten. Es geht sofort weiter und die Fortuna hat da ja auch schon Nägel mit Köpfen gemacht und innerhalb eines Wochenendes jetzt auch den Nachfolger präsentiert. Alle wissen es, Markus Anfang ist neuer Cheftrainer der Fortuna, bringt Florian Junge als Co-Trainer mit. Ein weiterer Co-Trainer soll noch kommen. Da wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen dann wohl was tun. Und er erhält einen Vertrag bis Sommer 2027. Interessanterweise ist der Vertrag damit kürzer als der von Daniel Thun, der aktuell noch läuft.
Ja, und Trainerverträge kommunizieren wir anscheinend in der Laufzeit im Gegensatz zu Spielerverträgen.
Ja, und bevor wir Das war allerdings bei Daniel Thun tatsächlich auch schon der Fall und seinem Vertrag. Bevor wir jetzt aber über Markus Anfang reden, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir beide alle schlechten Wortwitze, die man über Markus Anfang und seine Vergangenheit macht, mal kurz aus unserem System rausbringen.
Oh ja, bitte.
Vielleicht bringt das die Stimmung auch hoch. Also Anfang vom Ende ist ja wahrscheinlich der am wenigsten kreativste Scherz, den man machen kann, oder?
Ja, der Neuanfang ist natürlich auch ganz beliebt, ja.
Und natürlich die Klaviatur, ganz schnell Siegermentalität einimpfen. Spritzigkeit muss besser werden. Ja. Und Pässe spielen wieder eine wichtige Rolle. Die habe ich mir überlegt. Und natürlich freue ich mich in der Rückrunde auf das Spiel gegen Münster, das Duell Anfang gegen Ende.
Ja, hoffentlich ist dann in Münster noch Michael Ende, der da seine Bücher schreibt.
Ja, Alexander. hast du noch ein paar? Wir müssen es kurz loswerden.
Ach so, damit ich habe nur.
Dann haben wir aber auch Verbot. Also
nach dem alten Klassiker habe ich gestern auch, glaube ich, getweetet, als ich das gehört habe in der RP, dass Markus Anfang zur Disposition stand, ist mir vor Schreck mein gefälschtes Impfzertifikat aus der Hand gefallen.
Ja, ist aber kein Wortwitz, Andi.
Das ist kein Wortwitz, das ist richtig. Aber ich sag mal, er erfüllt auf
darum,
jeden Fall auch.
Das ist jetzt die einmalige Chance, die Wortwitze loszuwerden, weil danach ist Wortwitzverbot.
Alles auf Anfang.
Wir werden auch keine blöden Folgentitel mit Anfang machen, das versprechen wir an dieser Stelle.
Anfängliche Skepsis macht sich breit. Ja, ich würde sagen, also ich sag mal, so ein Anfang wird immer, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Ja. So, wir werden sehen. Okay, aber ich glaube so, die Energie ist raus, alle Wortwitze sind gemacht, forever, für immer. Und dann müssen wir die Stimmung gleich wieder killen, dann sprechen wir bei Markus Anfang sofort mal über den Elefant im Raum, würde ich sagen. Denn ich glaube, jeder weiß es, aber vielleicht weiß jetzt nicht jeder genau, warum eigentlich alle so über Anfang schimpfen und das Thema Impfpass-Skandal da immer hochkommt. Aber das ist sicherlich, ich würde schon sagen, das Ereignis, für das Markus Anfangs Trainerkarriere am bekanntesten geworden ist. Worum geht's? Also, kleine Rückschau. Markus Anfang hat in seiner Zeit bei Werder Bremen, das war Anfang 2021, also vor 4 Jahren, mitten in der Corona-Zeit, war es nötig, das müssen wir uns tatsächlich alle wieder ins Gedächtnis rufen, dass wenn Fußballer und Fußballtrainer ihren Job ausüben wollten, also trainieren und Spiele bestreiten, sie tatsächlich eine Corona-Impfung nachweisen mussten. Und das hat Markus Anfang gemacht. Problem war nur, er hat sich nie impfen lassen, sondern stattdessen sich über Kanäle einen gefälschten Impfpass besorgt. Und der Kanal ist, vielleicht Fun Fact, sein Co-Trainer, sein heutiger Co-Trainer, Florian Junge, der ihm den wohl besorgt hat. Das heißt, Markus Anfang wurde, also auch, weil es halt rausgekommen ist, wurde dafür strafrechtlich belangt, musste auch eine Geldstrafe zahlen, nicht nur bei der DFL, sondern auch tatsächlich vor einem formellen Gericht, genauso wie sein Co-Trainer. Also auch Florian Junge ist, sag ich mal, in dieser Angelegenheit beteiligt gewesen. So viel zum Vergehen. Da muss man ja schon sagen, das war damals ein hartes Stück, das ist auch heute noch ein hartes Stück, denn ich finde, das ist so ein bisschen, man vergisst das so leicht, weil sich die Dinge wieder normalisiert haben. Aber damals war das ja eine Phase, in der wir alle nicht wussten, wie schlimm ist dieses Corona. Und Spoiler, es war sehr schlimm und es hat bis heute, gibt es Menschen, die ja unter Auswirkungen wie Long-Covid etc. leiden. Und da war es nicht nur fahrlässig, sondern, ja, mir fehlt gerade eigentlich das härtere Wort, also ja, es war illegal, es war kriminell, nicht nur vorzugeben, dass man geimpft ist, sondern dann auch, und das hat er ja gemacht, dann teilweise, ja, er hat sich testen lassen vorher, aber dann auch auf den Kölner Karneval und sowas zu gehen. Also einfach in dieser Lüge so ein bisschen zu leben und die dann sozusagen weiterzuspinnen. Er hat dann mal später im Sportstudio, hat er ein paar Monate später einen Auftritt gehabt. Da hat er das alles so ein bisschen erklärt und hat auch gesagt, er hat sich in diese Lüge immer weiter so ein bisschen verrannt. Er hat sich damals nicht impfen lassen wollen, weil er sagte, das hat er so erklärt, dass er ein bisschen Angst hatte. Er hatte eine Herzmuskelentzündung und ne, damals waren natürlich die Nebenwirkungen beim Impfstoff noch nicht alle vollends erforscht und hatte da ein bisschen Angst, weil sein Vater halt auch im Stadion einen Herzinfarkt erlitten hatte. Das heißt, ne, es so eine gewisse Vorerkrankung in der Familie gab. Er sagt, er hatte da einfach Angst vor der Spritze. Ne? Und ich glaube, klar, wir wissen oder viele Leute wissen, dass die Wissenschaft da inzwischen natürlich insofern Entwarnung gegeben hat, dass das Risiko wie bei jedem Medikament natürlich da ist, aber eben in einer überschaubaren Form. Aber damals war es sicherlich noch eine andere Situation. Ich will es jetzt aber nicht rechtfertigen. Das ist nämlich niemals eine Rechtfertigung, sich da über Regeln hinwegzusetzen. Und das ist ja immer das Schlimmste bei dieser Sache gewesen, andere Menschen gesundheitlich zu gefährden. Und ja, das hat er zwar, sag ich mal, sehr reumütig auch im Sportstudio dargelegt, hat dann auch gesagt, ja, es war natürlich auch ein Riesenfehler mit dem Kölner Karneval. Man musste damals, um daran teilnehmen zu können, musste man diese, kennt ihr das noch, 2G-Plus-Regeln erfüllen?
Und also, doppelt geimpft und getestet.
Oder ja, was, genau. Ne? Und das hat er natürlich dann alles mit diesen illegalen Dokumenten gemacht. Und natürlich weiß er, dass das fahrlässig und ein Riesenfehler war. Das heißt, man kann schon sagen, eine gewisse Einsicht ist definitiv vorhanden. Ich habe ihn zumindest jetzt im Nachhinein auch niemals etwas relativieren hören. Ne, das möchte ich ihm auch vorhalten, aber es bleibt natürlich schon ein irgendwie ungeheuerlicher Vorgang. Es ist nicht vergleichbar mit der Kopfnuss von Norbert Meyer, die im Rahmen der Vorbildfunktion, und die gilt natürlich auch für Markus Anfang hier, und das kommt natürlich nochmal erschwerend hinzu als Persönlichkeit der Öffentlichkeit, dass er halt dieser Vorbildfunktion auch nicht gerecht worden ist, ne? Wenn der Trainer, also wenn du ein kleiner Junge bist, gut, da werden die Eltern es vielleicht entscheiden, aber wenn der Trainer von Werder Bremen halt sowas macht und sagt, impfen will ich nicht, dann ist das natürlich gerade für jüngere Leute vielleicht ein schlechtes Vorbild. Und es hat sich natürlich schon gezeigt, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, ist Impfen ein wichtiger Faktor gewesen und ist es übrigens auch bis heute. Also sollte man aus meiner Sicht auch nicht mit aufhören. Aber das ist dann natürlich jetzt private Meinung.
Ja, ich finde an der ganzen, ne, um noch den Vergleich zu Norbert Meyer auch zu ziehen, bei Norbert Meyer, klar, war da auch der Skandal und, aber das war halt eine einmalige Situation in einer hitzigen Situation im Affekt, die auch dumm war, aber das, was da bei Markus Anfang war, ist ja etwas, was halt nicht einmal irgendwie in der Welt war, sondern was halt wo in ein Lügengebilde mehr oder weniger, in dem er gelebt hat und wo er ja auch, und das finde ich eigentlich den schwierigsten Teil daran, in einem Team, in einem Staff-Team, in einem Team der Mannschaft, auch da vielfach und dauerhaft Menschen belogen hat. Und das finde ich eigentlich in so einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, finde ich das eigentlich den Punkt, der da am schwersten wiegt.
Ja, das ist kein gutes Zeichen für ihn als Mensch. Nun, wenn wir eben über die große Sportsmanship von Daniel Thun, die ja auch immer verbunden war mit einer Ehrlichkeit auch gegenüber, sag ich mal, der Kritik an den eigenen Leistungen als Trainer. Wenn wir das hervorgehoben haben, dann muss man sagen, scheint Anfang gerade auf dieser Ebene ein erhebliches Downgrade zu sein. Aber natürlich, ganz kann man das jetzt auch nicht außer Acht lassen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Ich hatte es eben schon gesagt, er hat jetzt nicht durchblicken lassen, dass er nach wie vor zu den Dingen steht, die er damals gemacht hat, sondern er hat das schon sehr klar und vollkommen zu Recht kritisiert und auch eingestanden, wie falsch das alles war. Und dann kann man sich natürlich immer die Frage stellen, wann hat ein Mensch eine zweite Chance verdient? Hat er überhaupt eine zweite Chance verdient? Ich glaube, da wisst ihr alle, wir sind echt nicht so hart in unserem Urteilen und ich maße mir einfach nicht an zu sagen, ja, Markus Anfang darf nie wieder im Fußball arbeiten. Ich bin sehr froh, dass wir nicht die Ersten waren. Da war er in Dresden, da war er natürlich perfekt aufgehoben, um mit den Vorurteilen gleich mal zu spielen. Wir waren jetzt auch nicht die Zweiten, war danach noch in Kaiserslautern. Da hat er, wie ich mir zugetragen wurde, auch intern nochmal und auch gegenüber Journalisten sehr offen über das Thema gesprochen und auch da zumindest Einsicht nochmal nachgewiesen. Man kann ja mal die Gegenfrage stellen, was muss denn ein Mensch tun, damit man ihm eine zweite Chance gibt? Und dann würde ich sagen, ja, so viel mehr hat er jetzt vielleicht auch nicht tun können, ehrlicherweise, oder?
Das ist ja wie in allem, was irgendwie unser Rechtssystem halt angeht. Du lädst eine Schuld auf dich, mal mehr, weniger abstrakt. Und diese Schuld wird dann durch eine Strafe gesühnt. So, sei es eine Geldstrafe, eine Freiheitsstrafe, eine Berufsausübungsstrafe und dann sollte man.
Die es auch gegeben hat, genau.
Genau, die es auch gegeben hat für ein Jahr und dann sollte man auch, finde ich tatsächlich, ich bin Verfechter davon, als Gesellschaft auch sagen, naja, dann ist auch erstmal gut. So, ne? Also ja. Natürlich, also eine moralische Bewertung ist das eine, aber eine Bewertung, in der man halt sagt, ja, ich erlaube diesem Menschen wieder seinen Beruf auszuüben. Ich walze das Ganze nicht breit. Ist aus meiner Sicht in Ordnung. Man kann das verurteilen aus moralischer Sicht, was ich auch, wie wir eben schon gesagt haben, ne, dieses Team anlügen, ne, aber.
Da hat man natürlich auch wenig Argumente dagegen. Und ich muss auch sagen, allein aufgrund dieser Tatsache startet er nicht bei Null bei mir, sondern beim, keine Ahnung, minus 100 und muss sich da jetzt erstmal Vertrauen erarbeiten. Und das ist meine Reaktion. Aber ja, das ist natürlich, da ist auch jeder Mensch so ein bisschen anders. Also, und damit will ich überhaupt nichts gutheißen. Aber wir haben ehrlicherweise auch überhaupt keine andere Chance, außer zu sagen, naja, gut, die Chance müssen wir ihm geben. Ne? Wer ist jetzt eben der Trainer von Fortuna Düsseldorf? Und nein, ich werde nicht bei einem Tor, was Fortuna unter Markus Anfang im Stadion schießt, mit verschränkten Armen da sitzen und mich darüber ärgern. Ich habe das irgendwo als Kommentar gelesen, dass jemand innerlich fühlt, dass er sich jetzt drüber freuen würde, wenn Fortuna Düsseldorf jetzt, also Düsseldorfer wohlgemerkt, jetzt es unter Markus Anfang überhaupt nicht läuft. Dafür steht mir der Verein dann doch über allem. Aber ich gebe ganz offen zu, ich bin, und zum Sportlichen kommen wir jetzt, ich bin allein aufgrund dieser Tatsache überhaupt nicht begeistert mit dieser Verpflichtung, jetzt im ersten Schritt. Das ist einfach meine persönliche Meinung, die könnt ihr teilen oder auch nicht. Aber ich bin als Mensch da auch bereit zu sagen, aber okay, er hat die Chance jetzt auch hier zu zeigen, dass er inzwischen über viele Dinge anders denkt, sich auch anders gibt und dann warten wir mal ab. Aber er startet bei mir mit einem Defizit, mit einem Handicap.
Ja, das hat er bei mir auch, aber weit entfernt von, ich werde jetzt meine Mitgliedschaft liegen und meine Dauerkarte zurückgeben. Das habe ich auch alles heute gelesen. Das sind, also kann natürlich jeder machen, wie er möchte, wenn man das Gefühl hat, dass es so sehr mit seinem eigenen moralischen Kompass nicht zu übereinzubringen, dass man weiterhin Vereinsmitglied sein kann, dann soll man das gerne machen. Ich persönlich halte das für eine etwas überzogene Reaktion.
Ja, da bin ich auch nicht dabei. Da steht dann für mich der Verein Fortuna Düsseldorf und meine Liebe zu ihm. Die ist ein bisschen stärker als, denke ich mal jetzt, der Ärger über die Vergangenheit des Trainers, für die er selber verantwortlich ist. Aber nein, ich bin nicht begeistert. Und ja, das sorgt dafür, dass eine gehörige Portion Skepsis bei mir vorherrscht. Aber dann kommen wir mal, würde ich auch sagen, zum Sportlichen. Mhm. Und das ist ja eigentlich noch der relevantere Teil, zumindest für uns, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wie es weitergeht, denn das war ja bisher nun alles mehr oder weniger Vergangenheit. Markus Anfang kennen wir vor allem, wir Älteren, muss man ja dazu sagen, tatsächlich als Spieler bei Fortuna Düsseldorf, als ich angefangen habe, zu Fortuna zu gehen, in der Zeit ist er, jetzt nicht exakt, aber kurz danach, ist er dann auch als Spieler in die Mannschaft gekommen, 95, 96 in der Bundesliga unter Alex Ristitsch und ja, begann damals in der Rückrunde, wo Fortuna ja noch sensationell den Klassenerhalt geholt hat, schon als einer der jungen Shootingstars der Liga, ne, so ein richtig guter Zehner und Mittelfeldspieler, der hatte einen starken Abschluss, tolle Freistöße und Standards und so. Also der hat schon Spaß gemacht da in der Zeit. Hatte aber auch, glaube ich, immer ein bisschen mit Alex Ristitsch Probleme. Und gerade in seinem zweiten Jahr hatte man das Gefühl, dass Ristitsch ihn auch durchaus hier und da mal versucht hat, auch öffentlich zu disziplinieren, was da nie so gut geklappt hat. Aber seine Anfangsphase, seine ersten zwei Jahre bei uns, habe ich in sehr guter Erinnerung, war einer meiner Lieblingsspieler, ganz klar. Das ja, muss ich dazu sagen. Und dann hat er natürlich verschiedene Stationen gehabt, war dann auf Schalke und in Österreich beim FC Tirol Innsbruck und war dann noch bei Kaiserslautern unter anderem und kam dann irgendwann über Energie Cottbus, kam er dann zu uns zurück. 2006, das war damals schon in der dritten Liga. Das waren dann schon die Norbert Meyer Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da war er aber dann nicht mehr so der Zehner-Typ, war natürlich auch in die Jahre gekommen, hatte nicht mehr so diese Spritzigkeit und Explosivität jüngerer Jahre, sondern wurde dann so ein Achter, teilweise auch Sechser im Mittelfeld, so ein strategischer, zentraler Mittelfeldspieler. Da hat er jetzt nicht mehr so für Furore gesorgt, aus meiner Sicht. Das war schon okay, die Zeiten damals. Aber da war er halt so auf die letzten Tage als Spieler, war er dann nochmal so ein bisschen dabei. Ja. Ich weiß nicht, wie deine Erinnerungen an Markus Anfang als Spieler sind.
Ja, ähnlich wie deine. Die frühen Erinnerungen sind besser als die späten. Ne? Ja. Also er hat damals, genau, hat dann noch zwei Jahre für uns gespielt. Aber ja, ich habe immer so ein Puma-Trikot vor Augen, wenn ich an Markus Anfang denke. Irgendwie.
Das sehr rote.
Ja, genau, sehr rote mit den leicht weiß abgesetzten Streifen am Ärmel. Einzelstreifen, genau. Ja, das ist so das Markus-Anfang-Trikot.
Und Stadtsparkasse Düsseldorf vorne drauf.
Genau, richtig, ja.
Ja, genau. Naja, und dann hat er seine Trainerscheine gemacht und hat begonnen, vor allem im Nachwuchs bei Bayer Leverkusen, ist damit der U17 dann auch deutscher Meister geworden, tatsächlich. Und begann dann im Profifußball 2016 bei Holstein Kiel als Trainer. In der dritten Liga damals noch, ist mit Kiel aufgestiegen. Und in der Saison darauf sensationell bis in die Relegation gekommen. Und zwar hinter uns auf Platz 1 und Nürnberg auf Platz 2. Das war in der Aufstiegssaison von Fortuna. Da hatten wir auch noch am Ende das letzte Heimspiel gegen Kiel, das ein 1:1, wo unser Aufstieg dann schon gefeiert wurde, nachdem wir die Woche vorher in Dresden aufgestiegen waren. Und hat Marvin Duksch nämlich noch das 1:1 bei Kiel gemacht für Holstein Kiel. Daran kann ich mich erinnern. Und dann ist er aber mit Kiel in der Relegation am VfL Wolfsburg gescheitert. Er hätte sonst sensationell sogar den Durchmarsch geschafft. Also da hatte er in Kiel durchaus was aufgebaut. Aber es war auch dann so ein bisschen, wenn man seine weitere Vita anguckt, die letzte Trainerstation, in der er wirklich nachhaltig was bewegen konnte. Er wechselte dann zum 1. FC Köln. Da war er bis April 2019 Trainer, also vom Sommer 2018 bis April 2019 und wurde dann tatsächlich noch voll auf Aufstiegskurs entlassen. Und wie es dazu kam und wie man beim FC ihn so wahrgenommen hat, Das sagt uns unser FC-Experte Lukas, den ihr letzte Saison auch schon mal bei uns gehört habt. Mal gucken, wie Lukas' Einschätzung zu Markus Anfang ist.
Hallo zusammen. Eine kleine Einschätzung zu Markus Anfangs Zeit in Köln. Es war damals so, dass Markus Anfang als ziemlich gefeierter Trainer aus Kiel kam, der mit tollem Offensivfußball und kaum finanziellen Möglichkeiten die Kieler bis in die Relegation geführt hat, wo sie allerdings gescheitert sind. Es war dann so, dass Markus Anfang direkt am Anfang der Zeit sehr, sehr, sehr auf die Karte gesetzt hat. In Köln geboren, FC war schon immer mein Verein. Das ist dann alles nur so mittelglaubwürdig aus meiner Sicht, wenn dann die Anfangsstation Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf heißen. Ich habe Markus Anfang tatsächlich hauptsächlich als Spieler mit Fortuna Düsseldorf verknüpft. Ich weiß gar nicht, wo der sonst noch so gespielt hat. Ich glaube auch mal in Schalke. Jedenfalls hat er sehr auf diese Karte, ja, ich war schon immer Kölner gesetzt. Und das kam für viele nicht so richtig authentisch und glaubwürdig rüber. Auch wenn er sich in den Pressekonferenzen eigentlich immer ganz gut verkauft hat. Der Saisonstart war dann eher holprig und es war relativ schnell abzusehen, dass dieses 4-1-4-1, das er in Kiel immer gespielt hat, überhaupt nicht in Köln funktioniert hat mit den Spielern, die er hatte. Mit John Cordoba und Simon Terodde standen zwei Stürmer im Kader, die einfach immer spielen mussten, weil sie eben so gut war, aber er wollte immer nur eine Spitze spielen und hat dann auch viel positionsfremd eingesetzt. Ein gewisser Serhou Guirassy musste zum Beispiel immer links spielen. Chris Führich hat keine Chance bekommen. Er hat sehr, sehr viel auf alte Spieler gesetzt und wenig junge Spieler, die der FC damals definitiv hatte, die eine Chance hätten bekommen können. Aber es ging dann wohl eher wenig nach Trainingsleistungen, sondern viel nach Bundesligaspielen. Ist natürlich jetzt alles auch 6 Jahre her. Der kann sich auch durchaus weiterentwickelt haben. Gescheitert ist er am Ende meines Erachtens nach daran, dass er im Spiel selber kaum Möglichkeiten hat. Also er hat am Anfang eine Taktik vorgegeben für das Spiel. Das war am Anfang immer 4-1-4-1, sehr dogmatisch. Das war dann irgendwann passé, weil der Saisonstart holprig war. Armin Fee war damals Manager und hat dann quasi durchgesetzt, dass im 3-5-2 gespielt wurde. Danach lief es viel, viel besser. Die Mannschaft hat viel, viel besser gespielt. Allerdings gab es kein offensives Konzept aus meiner Sicht, sondern alles hat darauf gesetzt, vorne John Cordoba und Simon Terodde, die schießen die Tore, sehr viele Standardtore. Das war's. Defensiv gab es überhaupt gar kein Konzept. Wir haben sehr, sehr viele Gegentore kassiert, sodass Markus Anfang dann letztlich folgerichtig aus meiner Sicht nach einem starken Negativtrend, ich glaube 4 oder 5 Spiele ohne Sieg zum Ende der Saison, nachdem wir sehr, sehr großen Vorsprung hatten, ist er auf Platz 2 entlassen worden. Kennt man ja vom FC jetzt auch aus dieser Saison. Wir scheinen gerne die Trainer kurz vor Ende zu entlassen, wenn es eigentlich gut aussieht. Damals hätte tatsächlich sogar gereicht, wir hätten alle Spiele ohne auch mit Max Anfang verlieren können, wären trotzdem aufgestiegen. Danach folgte Achim Bayerlotzer, weiß ich auch nicht, war auch nicht so viel besser. Jedenfalls, Markus Anfang ist in Köln eher als Missverständnis in die Geschichte eingegangen. Ja, ich kann euch da relativ wenig Hoffnung machen. Zum Typen an sich gibt es, glaube ich, wenig zu sagen. Aus meiner Sicht kam er immer sehr, sehr prollig rüber. Und ja, im Prinzip spätestens mit der Impfgeschichte, die ein No-Go ist, hat sich die Trainerkarriere aus meiner Sicht eh schon erledigt gehabt. Dass so jemand trotzdem weiter Jobs findet, ist für mich teilweise schwer nachvollziehbar. Auch wenn man immer sagt, zweite Chance. Aus meiner Sicht hat Markus Anfang mehrere Chancen gehabt. Wirklich nachhaltig, hat er nirgendwo richtig wirken können. Naja, ich bin sehr gespannt, wie das bei Fortuna so wird. Sehr, sehr viel Hoffnung kann ich euch allerdings leider nicht machen. Ich bin überhaupt kein Freund vom Trainer Markus Anfang gewesen und vom Menschen Markus Anfang sowieso nicht. Auch wenn ich ihn natürlich nicht persönlich kenne. Alles, was ich so über ihn gelesen und gehört habe, reicht mir eigentlich. Ja, so viel dazu von mir. Bis dann.
Ja, Mensch, das klingt ja super.
Ja, vielen Dank erstmal, Lukas, für diesen O-Ton. Das ist natürlich sehr interessant und er hat es natürlich auch selber eingeschränkt. Ist natürlich jetzt auch 6 Jahre her und vor der ganzen Impfpass-Geschichte gewesen. Aber ja, ein Bild zeichnet sich auf jeden Fall ab. Er sprach da vom dogmatischen Verfechten seines 4-1-4-1. Da zum taktischen kommen wir noch. Er hat inzwischen eher so ein 4-3-3, was so sein favorisiertes System ist. Aber dieses Thema Dogmatismus und welche Stürmer spielen, das hat sich dann nämlich auch später in Bremen gezeigt. Ja, ansonsten aber hat Lukas sicherlich sehr klar deutlich gemacht, dass er nicht zufrieden mit seiner Zeit in Köln war. Und ja, also haben wir da zumindest mal eine Einschätzung, wie dieser Aufstieg damals 2019 entlassen wurde. Und übrigens das erste Mal, dass Markus Anfang im April einer Saison entlassen wurde. Wir zählen mal mit. Ja, danach ging es im Sommer nach Darmstadt. Da habe ich zwar keinen O-Ton, aber da hat mir auch der gute Lars Christian, seines Zeichens Freund und Bekannter von mir, der aus Darmstadt kommt und Darmstadt-Linienfan ist, aber hat mir so ein bisschen gesagt, dass er ihn so ein bisschen aus dem Gedächtnis verdrängt hat. Er sagte aber, der Fußball sei eigentlich ganz okay gewesen unter ihm spielerisch. Da hatte es schon schlechtere Phasen gegeben, also nicht vergleichbar zum Beispiel mit Dirk Schuster vorher oder so, aber Dirk Schuster war natürlich erfolgreicher. Was vielen in Darmstadt damals negativ aufgestoßen ist, dass er dann nach einer Saison 2021 in der Vorbereitung auf die neue Saison zu Werder Bremen gewechselt ist. Also nicht über den Sommer, sondern als sozusagen die neue Saison schon geplant und Transfers getätigt waren, den Verein dann doch relativ, ja nicht erpresst, aber mit auch relativ klaren Worten zu verstehen gegeben hat, dass er jetzt gerne nach Bremen gehen möchte. Das haben ihn damals viele übel genommen, weshalb er in Darmstadt auch so ein bisschen, ja, verbrannte Erde hinterlassen hat. Also da ist man dann doch auch eher nicht gut auf ihn zu sprechen, aus seiner Sicht. Ja, und dann kam der Wechsel nach Bremen und da ging natürlich dann auch mitten in der Corona-Zeit im Sommer 2021 die Impfpassgeschichte los. Man muss dazu aber auch sagen, dass es sportlich auch gar nicht lief in Bremen. Warum? Weil man ihm einen gewissen Dogmatismus nachsagte, dass es in seinem 4-1-4-1-System oder 4-3-3 in seinem System mit einer Spitze halt kein Füllkrug und Duxch gab, sondern beide eben, also entweder oder er gesagt hat, es kann nur einer von beiden spielen, was ja dann Ole Werner hinterher geändert und damit sehr erfolgreich gewesen ist. Und da ist er so ein bisschen auch in Bremen drüber gestolpert. Es lief dann gar nicht gut. Dann kam eben die Impfpassgeschichte. Das hat man wohl ganz dankbar dann auch angenommen als Grund, um ihn ja im November schon wieder rauszuwerfen. Man hört aber auch immer mal wieder bei Leuten wie Arm Zeigler durch, dass es auch menschlich nicht gut gepasst hat und Markus Anfang sich da auch als schwieriger Typ gegeben hat. Also ein bisschen was auch Lukas als prollig ausgedrückt hat durchklingen lassen. Also auch da muss man sagen, also jetzt 3 Stationen am Stück, wo eigentlich nicht so positiv über ihn gesprochen wurde im Nachhinein. Ja, und dann kam die Impfpassgeschichte, es gab natürlich dann auch eine Sperre und er ist dann im Sommer 2022 für viele durchaus überraschend, weil es dann doch relativ kurz nach dem Ende der Sperre passierte, zu Dynamo Dresden in die dritte Liga gewechselt. Da war er dann sogar fast 2 Jahre Trainer, ist in der ersten Saison sehr knapp am Aufstieg gescheitert. In der ersten war es so eine Aufholjagd, die es dann am Ende bis auf einen Punkt nicht mehr geschafft hat, um aufzusteigen. Und in der zweiten sind sie stark gestartet. Und da ist so hintenrum so ein bisschen die Luft ausgegangen. Mhm. Und da war es wohl fußballisch relativ stark, was man so hört. Aber eben auch da hat dann am Ende, hat man sich ja dann doch kurz vor Schluss, nämlich im April 2024, das zweite Mal im April, von ihm getrennt, als der Aufstieg in Gefahr war. Und er gelang dann ja auch unter dem Trainer Thomas Stamm, der jetzt auch Trainer ist, gelang dann nicht, sondern erst im Jahr darauf, so dass er also auch in Dresden dann letztendlich den Aufstieg nicht mehr geschafft hat und am Ende. Und ja, wenn man so kurz vor Schluss nochmal das Register zieht, man hört da jetzt zumindest nichts auf der menschlichen Ebene und es war wohl sportlich ganz gut, wohlgemerkt allerdings auch mit einem Kader damals in den beiden Jahren, der schon zu den Top-Favoriten auch um den Aufstieg gehörte. Also da hat er jetzt auch nicht overperformed, sondern eher es dann am Ende auch nicht geschafft. Ja, und dann kam letzten Sommer, also nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor, der Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern. Und auch da haben wir einen Experten, den wir hier schon öfters gehört haben, nämlich Sebastian Zobel vom Nur der FCK-Podcast und vom SWR, der ein Jahr lang auch als Journalist Markus Anfang in Kaiserslautern erleben durfte. Und jetzt hören wir uns doch mal an, wie seine Einschätzung von Markus Anfang ist.
Lieber Thorsten, lieber Andi, ich hau direkt am Anfang mal was raus, was bei vielen Fortuna-Fans wahrscheinlich Kopfschütteln verursachen wird, nämlich herzlichen Glückwunsch zu dieser Trainerverpflichtung. Ich halte Markus Anfang nämlich für einen absolut fähigen Trainer und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass er eurer Fortuna weiterhelfen wird. Wie komme ich da drauf? Das war beim 1. FC Kaiserslautern damals, als Markus Anfang vorgestellt wurde, ziemlich genauso, wie es jetzt bei euch bei der Fortuna ist. Ich habe mal in die Foren, in die Kommentarspalten reingelesen und was ich da gesehen habe, gleicht sich wirklich 1:1 mit dem, was damals in Lautern geschrieben wurde. Da sind alle skeptisch, da gibt's relativ viele negative Kommentare und alle fragen so provokant, gab's denn nichts Besseres auf dem Transfermarkt? Ich kann euch sagen, ich bin wirklich davon überzeugt, dass Markus Anfang bei der Fortuna was reißen wird und dass ihr mit ihm in die Erfolgsspur finden werdet. Bei uns in Lautern war es nämlich so, dass auch nach sehr großer anfänglicher Skepsis Markus Anfang es geschafft hat, dieser Mannschaft sehr schnell eine Spielidee zu geben, eine offensive Spielidee, eine Spielidee mit Ballbesitz, was vorher wirklich beim FCK absolut nicht der Fall war, vor allem nach den bitteren Drittliga-Jahren. Da wurde viel geholzt, auf gut Deutsch gesagt, und Markus Anfang hat es wirklich relativ schnell geschafft, dass da recht ansehnlicher Fußball auch gespielt wurde. Und ich muss sagen, ja, dass Markus Anfang auch als Typ es geschafft hat, ja, anzukommen, respektiert zu werden. Ich habe es ja gesagt, anfangs waren die Leute skeptisch, haben ihm nichts zugetraut, aber die Ergebnisse haben dann für ihn gesprochen, lange Zeit. Und viele haben es dann damals auch nicht verstanden, so lange ist es ja noch gar nicht her, als der FCK sich dann von ihm getrennt hat. Das war ja im Saisonendspurt und im Endeffekt kann man, glaube ich, sagen, da wollten die Verantwortlichen nochmal alles auf eine Karte setzen, haben gehofft, sie setzen da nochmal einen Impuls im letzten, ja, Fünkchen Hoffnung, um den Aufstieg da noch mitreden zu können. Hat dann im Endeffekt nicht geklappt. Ich hätte mir damals tatsächlich auch gewünscht, dass man Markus Anfang mehr Zeit gegeben hätte, weil ich finde, dass er wirklich gut zum FCK gepasst hat und er ist, glaube ich, im Endeffekt einfach an den eigenen Ambitionen des FCK gescheitert, die so nach außen hin gar nicht kommuniziert worden sind, sondern nach außen hin backt man immer kleine Brötchen, aber intern ist es, glaube ich, wirklich kein Geheimnis mehr, dass da viel vom Aufstieg gesprochen wird und das natürlich auch der große Wunsch ist der Leute, die da Geld reinstecken in den FCK. Von daher, ich bin wirklich davon überzeugt, dass die Fortuna mit Markus Anfang wieder in die Spur finden kann. Find's gar nicht so toll, dass ja in gar nicht allzu ferner Zukunft auch schon direkt das Aufeinandertreffen folgt und die Fortuna und der FCK sich auf dem Feld sehen werden. Von daher bin ich sehr gespannt, inwiefern bis dahin Markus Anfang den Spielstil der Fortuna auch schon geprägt und verändert hat. Und ja, viele Grüße an alle Fortuna-Fans, an alle Fortunen. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr wieder in die Spur findet. Nur dann beim Spiel gegen Lautern, da darf dann Markus Anfang auch mal vercoachen. Viele Grüße.
Tja, vielen Dank, Sebastian, für diesen O-Ton, der ein wirklich sehr interessanter Gegenpol zu Lukas O-Ton aus Köln ist, nicht wahr?
Oh ja, da haben wir heute die komplette Bandbreite hier bekommen.
Genau, aber was man, finde ich, bei allen Leuten ja raushört, ist, dass eine... Also es mag hier und da dogmatisch gewesen sein, aber dass er, sagen wir mal, ein gewisses spielerisches Niveau in die Mannschaften gebracht hat. Das hat in Köln sicherlich auch aufgrund der Individualisten gut funktioniert. Genauso wie in Lautern. Da war ein bisschen mein Eindruck letztes Jahr auch, dass sie natürlich vor allem auch von Ragnar Ache vor einem Sturm profitiert haben. Aber den musst du natürlich auch einsetzen, etc. Und grundsätzlich, finde ich, zeichnet sich hier vielleicht auch das Bild von einer Person, die ein bisschen reflektierter mittlerweile daherkommt und sich jetzt, weil das ist natürlich auch der frischeste Eindruck von Sebastian und er schwingt jetzt natürlich auch ein bisschen Hoffnung mit, die vielleicht auch ein bisschen verstanden hat, dass sie an sich arbeiten muss und sich ein bisschen anders mittlerweile da gibt. Das war auf jeden Fall interessant von Sebastian zu hören, wie er ihn so ein bisschen sieht. Und wenn wir uns das rein sportlich also so ein bisschen angucken, wenn man so die Informationen über ihn zusammenträgt, also ich habe gerade schon vom 4-1-4-1 oder haben wir schon gehört, man sagt so grundsätzlich 4-3-3 sei so sein favorisiertes System. Das hat er auch in Lautern begonnen, Versuche umzusetzen. Und da kann man natürlich schon mal sagen, ja, okay, das ist ein System, das gibt unser Kader auf jeden Fall her. Das ist ein System, was uns liegt. Das ist jetzt keine komplette Umkehr. In Lautern war es dann aber so, als es nicht so gut lief eine Zeit lang, hat er umgestellt auf so eine Dreier- respektive Fünferkette, ne, je nach Interpretation und Spielsituation. Und das wiederum ist ja ein Argument dafür, dass er mittlerweile gelernt hat, dass er vielleicht nicht so dogmatisch an den Dingen festhalten muss oder kann, sondern auch auf solche Einflüsse hören muss. Er hat das ein bisschen heute auf der Antritts-PK auch durchblicken lassen, dass er da eigentlich flexibler ist, ob jetzt Viererkette oder Dreierkette etc., aber das fand ich dann schon interessant. Spielaufbau bei Lautern zuletzt zumindest bisschen anders als bei uns, wenig Dreieraufbau, sondern eher so, was du heute auch bei Viererketten hast, also man nennt es 2-3-2-2, dass du also die Innenverteidiger hast, die den Zweieraufbau machen und dann gehen die Außenverteidiger mit dem Sechser so auf eine Linie. Das ist dann sozusagen die Dreierlinie. Und ne, dass sich alles so nach vorne schiebt. Das war wohl bei Lautern so mehr so der Ansatz. Aber auch hier und da der Dreieraufbau, da hat er natürlich bei Lautern auch einen nicht so fußballerisch guten Keeper, wie wir es jetzt so haben. Also ist die Zeit des Dreieraufbaus vorbei bei Fortuna? Ich glaube nicht, aber es wird womöglich etwas flexibler gehandhabt, als es zuletzt bei uns der Fall war. Und dann auch die Frage, nie wieder lange Kastenmeier-Bälle? Nein, lange Bälle waren auch Repertoire in Lautern, natürlich, weil du auch Aachen da vorne hattest. Also da wird sich vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität reinbringen und die ist auch bitter nötig aus meiner Sicht. So gesehen ist es nicht verkehrt. Er hat heute natürlich sehr allgemein auf der PK so ein bisschen Stärken umrissen, ne, immer agieren und möglichst viele Torchancen rausarbeiten. Das wird dir jeder Trainer erzählen.
So ein bisschen. Ballbesitz, schönen Fußball, viele Tore, wenig kassieren.
Ja, kein Trainer wird sagen, wir wollen vor allem defensiv stehen, möglichst dem Gegner den Ball überlassen und dann mal schauen, was geht nach vorne mit langen Bällen. Aber so haben wir es zuletzt gespielt. Ne? Und ja, also ich denke, wir können davon ausgehen, dass wir eine weniger passive Spielweise erleben werden. Vielleicht nicht auf Anhieb, aber dass das einer der Punkte sein wird, an denen er arbeitet. Sehr viel mannorientiertes Pressing und gerade Pressing wird wohl früher stattfinden, was ja auch so ein Thema bei uns ist, dass wir sehr spät pressen und auch nicht so effizient. Also wir haben ja mit den schlechtesten Wert in der Liga, was die Verweildauer bis Rückeroberung des Balles betrifft, eben aufgrund dieser defensiven und passiven Spielweise und das Vorwärtspressing, was Anfang der Saison angestrebt und in der Vorbereitung auch so ein bisschen versucht wurde umzusetzen, das hat ja letztendlich kaum stattgefunden. Also das hat ja nicht geklappt, das muss man sagen. Da wird es also spannend sein zu sehen, was Markus Anfang daraus macht. Es besteht aber, und ja, Umschaltmomente waren auch vielleicht noch ein Punkt beim Lauterer Spiel. Wenn da unsere schnellen Außenbahnspieler zurück sind, dann könnte das auch noch ein wichtiger Faktor werden. Denn Lautern hat viel umgeschaltet letztes Jahr, eben weil Aachen auch schnell und kopfballstark ist. Und insgesamt glaube ich aber, es besteht jetzt durchaus eine Hoffnung auf eine gewisse spielerische Verbesserung. Auch weil natürlich der Maßstab gerade relativ niedrig ist. Das muss man sehen. Aber so gesehen, wenn du jetzt sagst, und wenn wir jetzt nur isoliert sportlich das einmal betrachten, dann kann man vielleicht sagen, das könnte durchaus passen. Also seine Spielvorstellung ist nicht absurd von diesem Kader entfernt. Und das gilt auch für Grundformationen etc. Da muss man jetzt nicht irgendwie Dinge komplett auf links drehen für. Aber natürlich mit einem anderen Ansatz im Spielaufbau, beim Pressing. Ich glaube, das tut uns aber auch gut. Ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen. Also so gesehen, so blöd das alles klingt, und ich hätte gerne mit der Impfgeschichte was anderes gehabt, aber sportlich könnte es passen, zumal er auch die zweite Liga kennt, ne? Das ist natürlich auch ein Faktor. Was mir aber sportlich Sorgen macht, ist, dass er nirgendwo bisher langfristig dann ernsthaft, Kiel ist lange her, was aufgebaut hat, sondern immer und allein dreimal im April einer Saison gehen musste. Und ja, vielleicht macht er das ja dieses Jahr auch bei uns, ganz kurz noch, vielleicht macht er das dieses Jahr auch noch bei uns und dann kommt halt Friedhelm Funkel für die letzten Spiele und tütet den Aufstieg ein. Hä? Wie wär's denn damit?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich ihm das Entlassenwerden im April so sehr ankreiden würde. Ne? Ich glaube,
in Lautern vermutlich nicht, was wir von Sebastian jetzt gehört
haben. Da sind vielleicht auch wirklich so ein bisschen Panikreaktionen. In Köln, ich habe eben nachgeschaut, in Köln in seiner Zeit hatte er auch einen Punkteschnitt von fast 1,9, glaube ich, was 1,88. Auch wirklich, wirklich ordentlich ist. Und ja, da war dann so ein bisschen Panikreaktion, glaube ich, weil halt einfach die Erfolge am Ende der Saison, die man im besten Fall natürlich da noch gerne hinterher schiebt, um alles in trockene Tücher zu bringen, da so ausgeblieben sind. In Lautern, also ich glaube, das lag eher an den Stationen als an ihm dann. Da möchte ich mir zumindest einreden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt innerhalb von 6 Monaten sich abnutzt, was er tut. Er hat ja nun erstmal 1,5 Jahre einen Vertrag bekommen. Wer weiß, was im April 2027 passiert. Das werde ich mir mal auf Wiedervorlage legen.
Man könnte aber natürlich böse sagen, wenn er die 1,5 Jahre durchsteht, dann hat er für seine Verhältnisse schon relativ lange bei uns als Trainer gearbeitet. Und was ich dazu sagen wollte, es war nicht seine Schuld. Ich glaube natürlich, bei sowas kommt dann auch der menschliche Faktor. Und über den wollte ich nämlich, wenn wir den, das haben wir ja auch bei Tune jetzt zuletzt gemacht, wenn wir also das taktische, sportliche mal außen vor lässt, dann hat man bei all den Stationen gehört, dass er als Typ, als Charakter eher schwierig war. Und ich glaube, das trägt dazu bei, das macht es mich leichter, wenn du das Gefühl hast, ja, irgendwie ist der Typ nicht so der Bringer, um es jetzt mal freundlich auszudrücken. Mhm. Ich glaube, dann fällt es dir auch leichter zu sagen, sollen wir es nicht doch nochmal anders versuchen. Ich glaube, das war jetzt schon ein Faktor bei Daniel Thune, dass auch das Menschliche da eine Rolle gespielt hat, dass die Leute sich nicht so leicht damit getan haben, auch bei Fortuna ihn zu entlassen. Und man hat da jetzt ja schon Dinge gehört. Man hat es jetzt aus Darmstadt gehört, aus Bremen, auch aus Köln, zumindest nach Lukas Einschätzung, jetzt Dresden und Lautern nicht. Das sind natürlich auch die beiden Stationen, die nach der Impfpassgeschichte stattgefunden haben. Und es besteht also die Hoffnung, dass er da ein bisschen in sich gegangen ist und heutzutage sich anders gibt. Aber mir ist er so auf PKs und so richtig sympathisch ist er mir persönlich nicht rübergekommen. Das muss ich auch sagen. Heute fand ich es aber, dann bin ich auch fertig damit, heute fand ich es aber total okay. Also da fand ich ihn auch demütig und auch respektvoll gegenüber der Arbeit von Daniel Thune und all den Dingen. Da fand ich, und dass er ja auch mit Daniel Thune jetzt sprechen möchte und so. Also bisher in den kurzen Momenten bei Fortuna fand ich das alles absolut in Ordnung und auch nicht unsympathisch.
Nee, ich fand ihn, also ich gucke jetzt natürlich auch nicht jede Pressekonferenz vom 1. FC Kaiserslautern, aber natürlich schaue ich die, die dann um unsere Spiele herum sind. Da ist er mir jetzt in dem Moment nicht so besonders unangenehm aufgefallen. Ich fand ihn als Typ auch immer so ein bisschen aneckend, so ein bisschen arrogant vielleicht. Und was mich heute wirklich irritiert hat, ist dann die ersten Bilder vom Trainingsplatz zu sehen, wenn halt jemand komplett Fremdes in Anführungszeichen dann mit dieser Fortuna-Jacke da steht und auf den Platz geht und die Mannschaft um sich herum sammelt. Das hat sich noch nicht so richtig angefühlt in dem Moment. Das kommt vielleicht, hoffentlich, ich würde es mir wünschen. Ich trage auch eine gewisse Skepsis in mir, aber ich würde mir einfach wünschen, dass es eine gute und erfolgreiche Zeit wird mit ihm, wie lange die dann auch immer dauert, weil das ist ja das, was für uns alle eigentlich zählt, dass wir halt eine gemeinsame, gute, sportliche, erfolgreiche Zeit miteinander haben werden.
Ja, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, die Impfpassgeschichte ist eine Hypothek. Wir kommen nicht drum herum, außer wir sagen, wir verweigern uns fortan Fortuna Düsseldorf, als das jetzt erstmal zu akzeptieren. Aber das ist sicherlich ein Vertrauen, das er erst sich jetzt erarbeiten muss, auch dadurch. Und sportlich gibt es verschiedene Leseweisen. Ich glaube, wir können eine spielerische Verbesserung erwarten. Das ist ja jetzt auch das Feedback. Das kann er Mannschaften geben. Die bringt er auf Kurs, was das Thema betrifft. Die Frage ist dann, wie nachhaltig ist das? Denn das hat er zuletzt nicht so bewiesen. Also was das betrifft, ist auch hier Skepsis erlaubt. Unterm Strich, ich habe noch kein so gutes Gefühl, das sage ich ganz ehrlich, bei der Verpflichtung. Aber natürlich muss man so fair jetzt sein und den Trainer jetzt auch da machen lassen und dann mal schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Das jetzt alles auch sportlich vorab wegzuurteilen, ist jetzt auch unseriös. Das muss man dann auch sagen. Aber es gibt positive Aspekte, die sich auswirken können. Es gibt aber auch Dinge, auch sportlich, die einen so ein bisschen nachdenklich machen. Und ja, wir werden es dann am Ende sehen. Was ich aber sagen muss, und dann kommen wir zu unserem letzten Block heute in dieser Sonderfolge. Es war jetzt mit Sicherheit eine der unkreativsten Lösungen als Trainer-Neuverpflichtung, die man überhaupt tätigen konnte. Also neben André Breitenreuter haben wir ja Markus Anfang immer als ein bisschen als, wie heißt das hier, Kistenteufel sozusagen, immer hervorgeholt, so nach dem Motto, ja, wollt ihr, dass Markus Anfang jetzt unser Trainer ist? Und ich frage ja, übrigens an die Leute, die jetzt seit Monaten geblökt haben. Ich sag bewusst geblökt, nicht die Leute, die Argumente fortgetragen haben und etc. Seid ihr denn jetzt happy? Seid ihr jetzt alle glücklich? Das frage ich jetzt mal als rhetorische Frage in den Raum.
Naja, ich habe da auch schon, sag mal, Stimmen wahrgenommen, die dann auch, ja, aber der, ja, aber es war doch irgendwie auch klar, dass es, also,
wir haben ja letztes
die geile Mal schon Lösung, geguckt. Genau, wir haben letzte Folge ja drüber gesprochen, was denn auf dem Markt möglich ist und dass es eben nicht Edin Terzic werden würde, das war ja nun auch irgendwie einigermaßen
ist klar. Aber es gab natürlich noch ein paar Kandidaten, die wir jetzt auch letzte Woche nicht auf dem Schirm hatten. Vielleicht Danny Röhl, der letzte Saison bei Sheffield sehr erfolgreich in der zweiten englischen Liga war, ehemaliger Assistent von Hansi Flick, auch bei der Nationalmannschaft. Ist aber vielleicht auch ein Regal zu hoch gewesen oder so. Aber das wären dann interessante Lösungen gewesen. Zu Jens Langeck hatten wir das schon ein bisschen gesagt. Ich persönlich halte viel von Jens Langeck und ich würde ihn sehr gerne irgendwann als Cheftrainer der Fortuna sehen. Ich hätte ihn aber ungern jetzt in dieser Phase, ja, notfalls auch verbrannt. Siehe,
ja, jetzt sind ja anderthalb Jahre Zeit. Wir haben jetzt anderthalb Jahre Markus Anfang Zeit und dann.
Ja, oder bis April.
Mal schauen.
Mal schauen. Aber ich bin so gesehen froh, dass wir Jens Langeke da nicht verbrennen. Aber worauf ich natürlich hinaus wollte mit der unkreativen Lösung ist jetzt, wir müssen jetzt über die Rolle unseres Vorstands Sport und über Klaus Allofs reden.
Da habe ich Meinung zu.
Ja, wir alle. Denn da muss man sagen, unser Vorstand Sport, der auch Vorstand Kommunikation ist, hat auch jetzt in dieser Casa, in diesem Falle, wirklich kein gutes Bild abgegeben. Ich glaube, das kann man so sagen. Und es wird natürlich, mittlerweile kommt das so auf eine Liste der Kommunikationsfails bei den Leuten und ein paar Dinge davon auch berechtigt, ein paar unberechtigt, denn klar, es wird dann hervorgekramt, die Verabschiedung von Andrea Hoffmann und Marcel Sobotka, die man nicht durchgeführt hat, wo ich gerne zumindest daran erinnere, dass Andrea Hoffmann das auf eigenen Wunsch nicht gegen Schalke wollte und man da aber vereinbart hat, das bei nächstbester Gelegenheit zu machen. Aber Andrea Hoffmann spielt jetzt in Bulgarien, das ist nicht so einfach. Bei Marcel Sobotka ist der Fall ein bisschen anders gelagert. Da haben wir keine direkte Aussage. Also die andere Aussage zu Andrea Hoffmann ist von Klaus Allof selbst auf dem Mitgliederforum. Da habe ich das Gefühl, das Tischtuch ist ein bisschen zerschnitten. Und die Enttäuschung hat man ja auch bei Sobotka in den paar Pressestatements durchaus durchgehört, durchlesen können. Ich glaube, das ist gerade von beiden Seiten nicht so sonderlich forciert. Und dazu gehört auch die Spielerseite. Also man hätte es vielleicht trotzdem besser machen können. Ich würde aber dieses Thema nicht zu sehr auf die Mängelliste sozusagen hinzufügen, der Kommunikation oder der kommunikativen Probleme. Da ist schon, weiß man, ist da schon natürlich eine andere Geschichte. Und man muss ja ehrlicherweise sagen, die Tatsache, dass diese Impfpassgeschichte scheinbar gar keine Rolle bei Markus Anfang spielte, spricht nicht dafür, dass man so unfassbar viel aus dem Schon-Weißmann-Fall gelernt hat. Die sind zwar unterschiedlich.
Zumindest nicht in der Kommunikation. Ne?
Genau, also, in der Kommunikation.
Ob sie es intern aufgearbeitet haben, keine Ahnung, aber es war jetzt weder in der Pressekonferenz noch sonst irgendwo war das irgendwie ein Thema, dass man sagte, ja, und wir haben auch nochmal das Thema beleuchtet und wir sind sicher, bei der nächsten Pandemie wird er sich impfen lassen oder sowas.
Und
ne?
Also. Wenn du dieses Thema Kommunikation halt, wenn du dich damit auseinandersetzt, dann kann dir relativ schnell klar werden, dass die Leute wohl ein Problem bei Markus Anfang mit diesem Thema haben. Und dann ist halt die Frage, ob du nach der Schon-Weißmann-Geschichte das unbedingt so machen wolltest. Ich verstehe, dass die Situation jetzt, also das ist alles unter viel Zeitdruck passiert dieses Wochenende und dass man natürlich jetzt auch nicht mit vollen Händen in den Trainermarkt greifen kann, das haben wir ja schon herausgearbeitet. Aber mir fehlt da echt die Sensibilisierung für diese Themen und ich verstehe das, ich meine, das kriegt man ja schon mit, dass Leute im Profifußball auch ein bisschen in dieser Profifußball-Bubble leben, dass denen diese Themen, sei es bei Weißmann als auch jetzt wahrscheinlich dieses Impfpass-Thema, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, Klaus Allofs hat das gar nicht ernsthaft auf dem Schirm, sondern der hat seine Scheuklappen im Sport und sieht nur diese Dinge. Aber das ist nicht gut. Das sage ich nicht als Entschuldigung, sondern das sollte er als Vorstand Sport und Kommunikation, sollte er das auf dem Schirm haben, dass das ein Problem sein kann und dass das so gar nicht adressiert wurde. Genauso wie bei Schon-Weißmann, dass zumindest nach außen hin nach wie vor nicht überarbeitet wurde. Aber wir haben uns da selber ja auch gesagt, wir haben keine Lust, das jedes Mal wieder hervorzuziehen. Nur wenn wir jetzt über die Rolle des Vorstandssports hier sprechen, dann müssen wir das auch zumindest erwähnen. Und er hat dieses Wochenende noch zwei weitere Baustellen aus meiner Sicht gehabt, wo er kein gutes Bild abgegeben hat. Dann ging es zum einen um die Kommunikation um das Spiel herum, unter anderem bei Sky, wo er sagte, dass das Thema oder Ziel Aufstieg von außen an Fortuna herangetragen worden sei durch die Medien. Ja. Und das ist halt schon kompletter Mumpitz. Also er hat es ja selbst auf dem Mitgliederforum Sport hat genau das auch noch mal vertreten und genau gesagt, warum soll er denn rumeiern, wenn sie wirklich der Meinung sind, nee, wir müssen so ambitioniert sein und dann kann man das auch kommunizieren. Da soll er jetzt die Leute nicht für dumm verkaufen. Ich verstehe den Druck, der da gerade herrschte und dass man da auch, weil Tune hat das ja schon auch moniert, dass das für ihn so offensiv war und dass ihn das auch unter Druck gesetzt hat. Er ist es aber mitgegangen. Das haben wir auch herausgearbeitet. Das ist dann auch Tune anzulasten, wenn er sagt, na jo, ich gehe aber am Ende mit. Ne? Also ich glaube nicht, dass das Verhältnis Befehlsempfänger, Befehlsgeber vorherrschte, sondern dass da schon diskutiert wird und dass man sagt, du Klaus, ich will das nicht mitgehen. Das baut eine unnötige Druckkulisse auf. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mit den Verpflichtungen, die wir getätigt haben und die auf dem Papier, aber auch vom Kosten her, dass sie das für mich durchaus hergegeben haben. Ob sie es immer noch tun, das müssen wir sehen. Ich finde, es ist alles noch zu früh für Urteile. So dass ich das als Thema vielleicht nicht so falsch fand. Ich fand es aber definitiv falsch, das jetzt zu relativieren. Man hätte es aber vielleicht damals anders angehen sollen. Und dazu haben wir ja auch schon bei Daniel Thun dieses All-In-Ding geschafft. Das hat Daniel Thun geschaffen. Das war nicht clever von ihm. Aber grundsätzlich da jetzt, also die Bild hat das halt unfassbar jetzt zu einem halben Skandal aufgebaut. Da sage ich immer, lasst euch nicht von der Bild so anzünden, Leute. Also das ist schon richtig, dass das nicht okay war. Aber es ist jetzt auch nicht, ne, es ist halt da unter Druck jetzt eben entstanden.
Aber belügt seit Jahren die Mitglieder.
Ja, so ist es also, jetzt nicht. Aber es kommt natürlich jetzt, es geht ja um Kommunikation und es kommt halt einfach, es gibt halt kein gutes Bild ab. Und dann kommen wir da noch zum letzten Punkt und dann ist jetzt die einzige, also die Sache, wie das dieses Wochenende kommunikativ gelaufen ist. Es war nach dem Spiel im Grunde klar, Dead Man Walking, das haben ja auch wir gespürt am Samstag. Und man hat über die Presse erfahren, dass die Entscheidung im Verein am Samstag auch getroffen wurde. Also vermutlich zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Und statt das an Daniel Thun zu kommunizieren, das passiert nämlich erst am Sonntag, das hat Klaus Allofs heute auf der PK so gesagt, wurde dieser Schwebezustand da irgendwie dagelassen, weil irgendjemand im Verein, weiß nicht, ob das Klaus Allofs war, sich die kluge Idee in den Kopf gesetzt hatte, nein, wir verkünden das alles erst, wenn wir den neuen Trainer gleich haben. Keine Ahnung, ob man sich eine Pressekonferenz sparen wollte, weiß ich nicht. Aber was für eine respektlose Schnapsidee, muss ich ja einfach mal sagen. Denn dadurch erreichten wir jetzt das gesamte Wochenende so eine unwürdige Situation für Daniel Thun, dass alle wussten, oh, am Montag um 11 ist Training, muss jetzt Daniel Thun, obwohl er entlassen wird, da um 11 Uhr das Training leiten. Spoiler, nein, das ist jetzt heute nicht passiert. Das erste Training war später angesetzt. Die Mannschaft hat heute Mittag die Entscheidung ja verkündet bekommen und es gab auch heute noch ein Abschiedstreffen mit Daniel Thun, auch beim Vorstand etc. Man geht da nicht mit bösem Blut auseinander. Aber nach den 3,5 Jahren, den Dingen, die menschlich so passiert sind, war das schon ein bisschen unwürdig. Da hätte man am Samstag klar Schiff machen sollen, auch offiziell, ne, also Thun muss ja nicht mit einem Statement rausgehen oder so, aber den Fokus auch da nochmal ganz klar auf, was Thun hier geleistet hat, zu bringen. Und nicht heute, also die Pressemeldung fand ich unsäglich in so einer halben Fußnote, dass das ja auch ganz toll war mit Daniel Thun. Es war ein bisschen mehr auf der Pressekonferenz, aber auch da hat Klaus Allofs gefühlt nach 3 Minuten umgelenkt, so, jetzt wollen wir aber über die Zukunft reden. Und ich bin sehr unzufrieden, wie diese Entlassung von Thun da. Ich weiß, man muss jetzt nicht immer den Moralapostel geben, ob jede Entlassung auch respektvoll und sonst was abgelaufen ist. Aber es sind halt jetzt einfach so ein paar Dinge in der Kommunikation, die mir echt nicht gepasst haben. Und da sollte man sich wirklich mal ein bisschen hinterfragen.
Ja, ich bin da, ich verstehe deinen Punkt, Thorsten. Ich bin da aber zumindest in Details vielleicht ein bisschen anderer Meinung. Also ich glaube, so wie es gelaufen ist, war es nicht gut, aber man hätte sich vermutlich, wenn man jetzt am Samstagnachmittag oder Mittag oder irgendwann vor die Presse getreten wäre und gesagt hätte, so und wir werden nicht mehr mit Daniel Thun weitermachen, nachdem man ihm das vielleicht auch dann vorher natürlich persönlich gesagt hat.
Dass, ja klar, und der Mannschaft.
Ja, so, dann hättest du wahrscheinlich die Schreierei gehabt, was, aber wer kommt denn jetzt? Die können doch nicht den einen entlassen, ohne eine Lösung für den anderen zu haben. Wer soll denn? Also,
nee, aber das ist ein normaler Vorgang.
Ich will nicht sagen, dass das die bessere Lösung gewesen wäre, aber
Hast du dir die Pressemeldung heute mal angeguckt dazu? Das ist ja wirklich eine Fußnote. Auch übrigens war toll unter Daniel Thun, so nach dem Motto. Das, nee.
Ja, aber das ist vielleicht auch, das ist dann vielleicht auch Tino Polster. Weiß ich nicht.
Ach, das weiß ich jetzt nicht. Also, und sein Boss ist der Vorstand Kommunikation, der ja alles approved. Also, es geht ja hier um die Verantwortung jetzt. Natürlich, du kannst bei jedem schlechten Spielertransfer kannst du sagen, ja, das war vielleicht auch der Scout. Ne? Also, das sind ja schon die Verantwortlichkeiten.
Ich, wie gesagt, deswegen sage ich ja, ich verstehe den Punkt und ich bin auch nicht glücklich damit, aber ich glaube aus ganz tiefem Herzen, aufgrund der Krawalligkeit der Menschen, was dieses Thema angeht, dass auch die andere Variante nicht auf Gegenliebe gestoßen wäre. Das ist einfach meine These. Ich, ohne es jetzt, ne, einfach ohne es besser zu wissen, wie man es, ob es jetzt wirklich die bessere Lösung gewesen wäre. Ich glaube, du konntest in dem Kontext auch gerade aufgrund der Tatsache, dass Daniel Thun ein sehr positiv, grundsätzlich sehr positiv, vor allem menschlich gesehen, am Trainer war, da konntest du die Leute nicht glücklich machen mit so einer Entlassung, glaube
ich. Nee, aber du kannst ihn würdiger verabschieden. Du kannst ihm fair am Samstag sagen, pass auf, das ist jetzt der Entschluss. Und du kannst es fair nach außen kommunizieren, dass nicht weiter spekuliert wird. Es wurde das ganze Wochenende rumspekuliert. Das hat er doch nicht verdient. Nicht nach der Zeit und was er hier bewegt hat. Und wenn man dann hinterher sagt, ja, und es war menschlich auch toll. Ich meine, Alofs wirkte schon angefasst, das gebe ich ihm, ne? Der hat da nicht eiskalt gesessen und so mit der Schulter gezockt nach dem Motto, so ist halt das Business. Das war es nicht. Aber der Ablauf hat mir nicht gepasst auf diese Weise. Und das Argument, dass man immer einen Trainer sofort den Nachfolger präsentieren muss, das hat man außerordentlich selten bei Trainerwechseln. Also in Gladbach suchen sie immer noch. Also nee, das lasse ich nicht gelten, dass das dieselben Reaktionen herbeigeführt hätte. Ich glaube, das hätte man auf jeden Fall besser machen können, machen müssen. Und das sind jetzt doch eine ganze Reihe an Dinge. Und wenn wir dann den Blick auf den Sport werfen, muss man sagen, jetzt steht Alofs schon unter Druck. Denn der Kader wurde so zusammengestellt, inwiefern der zu mehr taugt oder nicht. Ich gehe davon aus, ja, aber das wird sich jetzt noch zeigen müssen. Ich finde, es ist immer noch zu früh für abschließende Urteile, wie es der Kicker ja schon vor ein paar Spielen gemacht hat, dass die alle nicht zweitligatauglich sind, etc. Das ist vielleicht noch ein bisschen früh. Aber natürlich steht Klaus Allofs jetzt auch unter Druck. Sein Vertrag läuft Ende der Saison aus. Wenn die Patrone Markus Anfang jetzt nicht sitzt, dann wird es, glaube ich, sehr schwer, auch für ihn dann da Argumente zu haben und zu sagen, ne, also mit all diesen Punkten, über die wir jetzt auch gesprochen haben, verlängern wir mal so eben.
Ja, und er rudert ja jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Folge schon besprochen hatten. Ich fand es ja auch ein bisschen komisch, dass er sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, ach so, ja, dass Haier jetzt Linksverteidiger spielen muss, ist ja auch ein bisschen unglücklich, ne?
Ja,
das
war ja bei
Klausi, Mann.
Das ist doch deine Entscheidung gewesen.
Ja, das hat, so, also das fand ich halt auch so ein bisschen weird. Also ich glaube, er ist gerade, er merkt vielleicht auch gerade, dass die Luft so ein bisschen dünner wird.
Ja, das merkt
und
er auf jeden Fall.
Und dass sein selbst auferlegtes Ziel als Heilsbringer, um es mal ein bisschen provokant zu sagen, als Heilsbringer die Fortuna wieder in die erste Liga zu holen, gerade doch arg ins Wackeln kommt. Und ja, ich glaube, da fängt er an zu treten und zu beißen auch gerade, ne?
Ja, also er muss halt jetzt zusehen, dass Markus Anfang Erfolg hat, sonst wird es für ihn, glaube ich, auch schwierig und das ist dann auch nachvollziehbar, weil halt jetzt doch einige Dinge unglücklich gelaufen sind. Ne? Das heißt nicht, dass der Mann keine Ahnung hat und dass er ein Trottel ist. Also nochmal, wir versuchen das sachlich aufzuarbeiten, welche Dinge wir kritisch sehen. Und natürlich, eigentlich, wir können uns jetzt auch nicht hinstellen nach dem Motto, wir haben es immer gesagt bei vielen Dingen des Kaders. Nee, haben wir nicht. Wir haben den Kader größtenteils als sehr gut beurteilt und ich bin auch noch nicht bereit, sämtliche Urteile da über Bord zu werfen. Aber dieses Linksverteidiger-Thema haben wir von Anfang an auch gesehen und das hat eigentlich jeder gesehen. Und das sind alles so Mosaiksteine, ne? Diese Kommunikation, diese Schwächen im Kader und möglicherweise jetzt diese nicht sehr geniale Trainerfrage. Sein Schicksal hängt vermutlich ein bisschen daran. So kann man es erstmal stehen lassen. Ausgang offen zu diesem Zeitpunkt. Jetzt gehen wir in die Länderspielpause. Hat Markus Anfang das heute ausgeplappert, dass es am Mittwoch ein Testspiel geben wird? Ich glaube, er hat es ausgeplappert. Das hat niemand vorher so gesagt und es wurde auch geflissentlich nicht weiter.
Ja, yeah, genau. Hatte auch so, ja, guck mal, Testspiel und dann.
Haben wir ja am Mittwoch so, okay. Also vermutlich wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Gegen irgendeinen holländischen Gegner, ja.
Genau. Ja, mal schauen, wie sich das anlässt. Ist natürlich super früh, wenn jetzt morgen zwei Einheiten sind und dann Mittwoch das Testspiel. Da würde ich jetzt noch nicht zu viele Rückschlüsse draus machen. Es wird auch keine Sondersendung zum Testspiel geben. Das
was? Thorsten, ich habe mich schon so gefreut.
Ja, ja, ja. Genug Content habt ihr ja wohl. Ich glaube, ihr kommt hiermit jetzt ganz gut über die Länderspielpause. Ich glaube, wir hatten auch ein paar ganz gute Punkte und Informationen hier dabei. Nochmals danke an unsere beiden O-Töne von Lukas und von Sebastian und Andi. Dann biete ich dir jetzt aber wirklich bis zum nächsten Spiel das Tschüss an.
Ich kann es kaum erwarten, Thorsten. Es war mir aber trotz allem heute wieder eine Freude mit dir und mit euch allen. Und ja, nach der Länderspielpause hören wir uns dann wieder.
Und noch übrigens vielen Dank an alle, die uns auch Feedback gerade haben zukommen lassen. Das haben wir jetzt, es war wirklich so viel, dass wir es jetzt heute nicht geschafft haben. Aber ich glaube, viele der Meinungen, die wir wahrgenommen haben, sind nicht so weit weg von den unseren. So darum habt ihr euch hoffentlich alle so ein bisschen auch vielleicht hier und da wiedergefunden. An einigen Stellen vielleicht auch nicht. Aber das ist ja eigentlich immer das Schöne, dass man da dann auch ein bisschen kontrovers sein kann.
Ja, das greifen wir einfach in der nächsten Folge in der Hörerpost. Werde ich ja noch ein bisschen resümieren und ein bisschen vorlesen.
So sieht's aus. In diesem Sinne, macht es gut und tschüss. Bis bald.